Davids Not und Verzweiflung. Ich lese 1. Samuel 30, Vers 1 bis 10. Da nun David des dritten Tages kam gen Ziklag mit seinen Männern, waren die Amalekiter hereingefallen zum Mittag und zu Ziklag und hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt und hatten die Weiber daraus weggeführt, beide klein und groß. Sie hatten aber niemand getötet, sondern weggetrieben und waren dahin ihres Weges. Da nun David samt seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Weiber, Söhne und Töchter gefangen waren, hub David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme auf und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Denn Davids zwei Weiber waren auch gefangen, Ahinoam, die Jezreelitin, und Abigail, Nabals Weib des Karmeliten. Und David war sehr geängstet, denn das Volk wollte ihn steinigen. Denn das ganze Volkes Seele war unwillig, ein jeglicher über seine Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, und sprach zu Abiatar, dem Priester, Ahimelechs Sohn: Bringe mir her den Leibrock. Und da Abiatar den Leibrock zu David gebracht hatte, fragte David den Herrn und sprach: Soll ich den Kriegsleuten nachjagen und werde ich sie ergreifen? Er sprach: Jage ihnen nach, du wirst sie ergreifen und Rettung tun. Da zog David hin und die 600 Mann, die bei ihm waren, und da sie kamen an den Bach Besor, blieben etliche stehen. David aber und die 400 Mann jagten nach, die 200 Mann aber, die stehen blieben, waren zu müde, über den Bach Besor zu gehen. Und dann weiter in Vers 17. Und David schlug sie von dem Morgen an bis an den Abend gegen den anderen Tag, dass ihrer keiner entrann, ohne 400 Jünglinge, die fielen auf die Kamele und flohen. Also errettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten, und seine zwei Weiber, und fehlte an keinem, weder klein noch groß, noch Söhne, noch Töchter, noch Raub, noch alles, was sie genommen hatten. David brachte alles wieder. David lebte mit 600 Männern und ihren Familien in Ziklag. Ziklag war im Feindesland, im Land der Philister. Denn David war auf der Flucht vor dem König Saul. Saul wollte David umbringen, weil David nach dem Willen Gottes der neue König werden sollte. Wir lesen das in 1. Samuel 16. Doch noch war es nicht so weit. Saul war noch König, und so lesen wir in 1. Samuel 27, wie David sich entschied, mit seinen 600 Männern, die sich ihm angeschlossen hatten, und ihren Familien zu den Feinden Israels ins Land der Philister zu gehen. Und tatsächlich war der König von Gat mit dem Namen Achis bereit, David aufzunehmen. Und so lesen wir in 1. Samuel 27, 3 bis 4, also blieb David bei Achis zu Gat mit seinen Männern, ein jeglicher mit seinem Hause, David auch mit seinen zwei Weibern, Ahinoam, der Jezreelitin, und Abigail, des Nabals Weibe, der Karmelitin. Und da Saul angesagt war, dass David gen Gat geflohen war, suchte er ihn nicht mehr. Das heißt, David war mit seinen Leuten bei den Philistern in Sicherheit, denn Saul, so steht es hier, suchte ihn dort nicht mehr im Feindesland. Aber diese Sicherheit im Feindesland war nicht ungefährlich. Schließlich waren die Philister die Feinde Israels, die Israel immer wieder bekämpft haben und ausgeplündert haben. Und so kam es dazu, dass die Philister sich entschieden, wieder gegen Israel zu kämpfen. Wir lesen das in 1. Samuel 29, Vers 1 bis 2, das ist das Kapitel vor unserem heutigen Predigtext. Dort steht, die Philister aber versammelten alle ihre Heer zu Aphek, und Israel lagerte sich in Ain, in Jezreel, und die Fürsten der Philister gingen daher mit Hunderten und mit Tausenden, David aber und seine Männer gingen hinter nach bei Achis. David suchte Schutz bei den Philistern, und so war er natürlich verpflichtet, mit den Philistern gegen sein eigenes Volk zu kämpfen. Aber wir lesen das später in Kapitel 29, die Philister wollten das nicht, weil sie sich nicht sicher waren, ob David mit seinen Leuten wirklich hinter ihm stand. Und so lesen wir unmittelbar vor unserer heutigen Geschichte in 1. Samuel 29, wie die Männer Davids wieder nach Hause geschickt wurden und die Philister nicht wollten, dass sie mit ihnen in den Krieg gegen Israel ziehen. 1. Samuel 29, 11, also machten sich David und seine Männer früh auf, dass sie des Morgens hingingen und wieder in der Philister Land kämen. Die Philister aber zogen hinauf gen Jezreel. Das heißt, die Philister zogen in den Krieg gegen Israel und David ging mit seinen Männern wieder nach Ziklag, wo er von den Philistern geduldet leben konnte. Es waren 3 Tage vergangen, David war mit seinen Männern 3 Tage unterwegs, bis die Philister sie wieder heimgeschickt haben. Das heißt aber auch, 3 Tage lang waren ihre Familien mit Kindern, allem Hab und Gut, ohne Bewachung in Ziklag zurückgeblieben. Das kam den Amalekitern zu Ohren, ein räuberisches Nomadenvolk. Auch sie gehörten zu den Erzfeinden Israels, und so überfielen die Amalekiter Ziklag und sie verbrannten die Stadt und sie nahmen alles, was sie finden konnten. Sie nahmen alle Frauen, Kinder als Gefangene und Sklaven mit sich, und damit beginnt unsere heutige Geschichte. Mein erster Punkt, mitten in unvorstellbarem Leid und Not. 1. Samuel 30, Vers 1 bis 2. Da nun David des 3. Tages kam gen Ziklag mit seinen Männern, waren die Amalekiter hereingefallen zum Mittag und zu Ziklag und hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt und hatten die Weiber daraus weggeführt, beide klein und groß. Sie hatten aber niemand getötet, sondern weggetrieben und waren dahin ihres Weges. Stellen wir uns diese Situation vor. David kam mit seinen 600 Männern zurück nach Ziklag. Alle freuten sich auf ihr Zuhause, auf ihre Familien, auf ihre Frauen und Kinder. Aber was sie antrafen, war schlimmer als alles, was sie sich vorstellen konnten. Ihre Frauen und Kinder waren nicht mehr da. Ihre Häuser waren niedergebrannt. Ihr Hab und Gut war gestohlen. Ihre ganze Existenz wurde von den Amalekitern vernichtet. Und so lesen wir in Vers 3 bis 4 dann. Und David samt seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Weiber, Söhne und Töchter gefangen waren, hub David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme auf und weineten, bis sie nicht mehr weinen konnten. David hatte mit Löwen gekämpft, in 1. Samuel 17 Goliath besiegt. Aber das, was er hier erlebt hat, hat ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Was ihm hier passierte, war eine Situation, die unvorstellbar war für ihn. Seine 600 Männer und Helden, da waren Helden, Kämpfer dabei, weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Jeder hatte Frau und Kinder verloren. Jeder hatte Hab und Gut verloren. Natürlich fragten die Leute, wie konnte sowas passieren? Warum waren sie mit dem David gezogen, um den Philistern zu helfen? Warum hatten sie Frau und Kinder unbewacht zurückgelassen? War das nicht die Schuld Davids, der für alles verantwortlich war. Und David bekam es mit der Angst zu tun. Wir lesen in Vers 6. Und David war sehr geängstet, denn das Volk wollte ihn steinigen. Denn des ganzen Volks Seele war unwillig, ein jeglicher über seine Söhne und Töchter. Was passiert mit einem Mann, dem man Frau und Kinder nimmt? Mit einem Mann, der schlagartig die ganze Familie verliert? Schlimmer kann es doch nicht kommen. Aller Mut, alle Kraft waren mit einem Schlag verschwunden. Und die 600 Männer wollten David steinigen. Er war doch verantwortlich. Warum war er so verantwortungslos, dass er alle Familien unbewacht zurückgelassen hatte? Natürlich war auch David vollkommen am Ende. David sah keinen Ausweg, keine Perspektive, keine Lösung. Selbst die eigenen Leute stellten sich gegen ihn. Plötzlich waren seine Freunde, seine Ratgeber alle nicht mehr auf seiner Seite. Das war doch der perfekte Augenblick für Selbstmitleid. Der perfekte Moment aufzugeben. Der perfekte Moment für Resignation. Aber hören wir, was David in dieser Situation gemacht hat. Hören wir, wie David auf diese Hoffnungslosigkeit reagiert hat. Und das ist das Zentrum unserer heutigen Botschaft. 1. Samuel 30, 6. Und David war sehr geängstet, denn das Volk wollte ihn steinigen, denn des ganzen Volks Seele war unwillig, ein jeglicher über seine Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Mein zweiter Punkt, Kraft und Stärke, gibt es nur im lebendigen Gott. Was haben wir gerade gelesen? David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Inmitten der größten Betrübnis und Sorge, inmitten der Hoffnungslosigkeit, wo sich das eigene Volk gegen David gestellt hat, inmitten dieser Ausweglosigkeit macht David etwas Unglaubliches. Er stärkt sich in dem Herrn, seinem Gott. Denn, das müssen wir uns merken, unser Herr, unser Gott ist der letzte, der einzige Rückzugsort, den wir haben. Gott, der Herr, war der einzig Verbündete, den David noch hatte. Gott, der Herr, war der Einzige, der auf seiner Seite war. Die einzige Quelle der Kraft und Zuversicht. Deshalb steht hier David aber. Das Aber von David war, ich gehe zu meinem Herrn. Er wusste, Gott ist der Einzige, der ihm hier noch helfen konnte. Wir lesen in Hosea 6, Vers 1, kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Oftmals leiden wir ja unter unserer eigenen Schuld und Sünde. Aber manchmal gibt es Situationen, in denen Gott selber uns in schwierige Situationen führt, auf die wir keinen Einfluss haben. Und Gott lässt Dinge zu, die uns vollkommen aus der Kurve tragen. Uns geht es wie Hosea. Er sagte, denn er hat uns zerrissen, also Gott, und er hat uns geschlagen. Aber dann gehen wir zu niemand anderem als zu unserem Herrn, weil nur der allmächtige Gott uns wirklich helfen kann. Und wir sagen uns, komm, wir wollen wieder zum Herrn. wie es in Hosea 6, Vers 1 steht. Denn das will unser Herr. Unser Herr will uns zeigen, dass er seine Kinder niemals im Stich lässt. Er will uns zeigen, dass nur er uns wirklich helfen kann. Das müssen wir lernen, unser ganzes Leben lang. Dass nur er uns helfen kann. Das müssen wir verstehen lernen. Not und Schwierigkeiten dürfen bei uns Christen nie dazu führen, dass wir nicht wieder zum Herrn gehen. Wir gehen immer zu unserem Herrn. Denn, was steht hier in Hosea 6,1? Er wird uns auch heilen und er wird uns auch verbinden. Ja, das macht er. David war von allen Menschen verlassen. Alle seine Ratgeber, alle seine Freunde, alle seine Kämpfer, alle seine Helden, alle 600 Mann hatten sich gegen ihn gestellt. Kennst du das auch, dieses Gefühl, dass du alleine dastehst? Dass alle gegen dich sind? Jeder, der ernstlich Jesus nachfolgen will, kennt dieses Gefühl. Jeder, der Verantwortung übernimmt, kennt dieses Gefühl. Da gibt es plötzlich Situationen, wo du dich auf deine Geschwister nicht mehr verlassen kannst. Wenn wir die Bibel lesen und die Lebensbilder von Männern und Frauen studieren, dann finden wir immer wieder Situationen, in denen sie plötzlich ganz alleine waren. Auf einmal waren sie nur noch auf sich gestellt. Auf einmal waren alle weg, die sie bisher unterstützt haben. Paulus sagt am Ende von seinem Leben in 2. Timotheus 4, Vers 16, in meiner ersten Verantwortung stund niemand bei mir, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet. Paulus hatte sich auf sein römisches Bürgerrecht berufen und wurde deshalb nach Rom vor den Kaiser gebracht, um sich dort für seinen Glauben zu verantworten. Und Paulus war ein unglaublicher Mann Gottes, den Gott auf vollmächtige Weise gebraucht hat. Die meisten Briefe im Neuen Testament kommen von Paulus. Er hat Wunder getan. Durch seine Predigt fanden tausende Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Und trotzdem sagt Paulus, in meiner ersten Verantwortung stund niemand bei mir, sondern sie verließen mich alle. Alle. Wie konnte so etwas passieren? Mindestens ein paar wenige hätten sich doch finden müssen, die zu Paulus stehen. Wie war es möglich, dass solche Christen wie Paulus von allen Menschen und Brüdern und Gemeinden verlassen wurden? Die Antwort lesen wir in 2. Timotheus 4, 17. Der Herr aber stund mir bei und stärkte mich, auf dass durch mich die Predigt bestätigt würde. Und alle Heiden höreten. Und ich bin erlöset von des Löwen Rachen. Das Entscheidende bei Paulus war, der Herr aber stund mir bei. Das ist eine ganz wichtige Lektion für uns Christen. Wir sind in unserem Leben niemals alleine. Der Herr ist der Einzige, der immer bei uns ist. Verlassen wir uns nicht auf Menschen. Verlasse dich nur auf deinen Heiland. Schöpfe in seiner Nähe neue Kraft und Zuversicht. Psalm 146, Vers 3. Verlasst euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen. Die können ja nicht helfen. Wisst ihr, wir haben keine Ahnung. Wir verlassen uns auf wichtige Leute. Wie dumm sind wir? Psalm 121, Vers 2. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. wirkliche Hilfe in den großen Nöten, in den hoffnungslosen Situationen unseres Lebens, gibt es nur bei unserem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Deshalb lasst uns immer zuerst zu unserem Herrn gehen. Lasst uns immer zuerst vor unserem Herrn die Knie beugen und ihn bitten, dass er uns hilft. Menschen können ja nicht helfen. Fürsten sind machtlos. Wenn wirkliche Schwierigkeiten kommen, dann hilft dir keine Begabung, keine Klugheit, kein noch so großer Einfluss. Auch Jesus wurde von seinen Jüngern verlassen, bevor er gekreuzigt wurde. Petrus, sein vertrauter Jünger, hat ihn verleugnet. Als Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, sind seine Jünger eingeschlafen. Im entscheidenden Moment hat Jesus keine Hilfe von seinen Jüngern gehabt. Auch wir Christen können in Situationen kommen, in denen wir vollkommen alleine sind und keinen haben, der uns hilft, nicht mal unsere Geschwister. Dann will uns der Herr etwas ganz Entscheidendes zeigen. Jesus will, dass wir lernen, dass wir zuerst zu ihm kommen. Und nicht erst, wenn wir keine anderen Möglichkeiten mehr haben. Bei David haben wir in 1. Samuel 30,6 gelesen, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und die Frage an uns ist, auf wen verlässt du dich? Was ist die Quelle deiner Stärke? Wo gehst du hin, wenn du Not hast? Auf wen verlässt du dich? Auf wen hoffst du dich? Was trägt dich in den Schwierigkeiten? Andere Menschen, dein Geld, dein Erfolg, deine Erfahrung, eine Gemeinde, andere Christen? Psalm 56,12. Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht. Was können mir Menschen tun? Psalm 27, Vers 10. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Psalm 18, 3. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Hort meines Heils und mein Schutz. Psalm 23, Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wir müssen durch manche Not und durch manches Tal gehen, um zu erfahren, dass die Hilfe nur von unserem Herrn kommt. Unser Herr ist immer bei uns. Bei unserem Herrn findet man wirkliche Hilfe. Deshalb gehe mit aller Not deines Lebens immer zuerst zu deinem Herrn. Nur Jesus kann dir wirklich helfen und dir Kraft geben und dich trösten, wenn du am Ende bist. Natürlich sollen wir uns gegenseitig helfen und das Schwache tragen, füreinander beten, füreinander uns gegenseitig ermutigen. Das sagt die Bibel. Das sollen wir Christen tun. Aber jeder von uns kommt in Situationen, in denen uns nur noch der Herr helfen kann. Und das ist eine ganz wichtige Lektion für uns, denn meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Hören wir auf, wenn wir ein Problem haben, zuerst mit allen möglichen Leuten zu reden. Gehen wir auf die Knie. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Der Herr war sein Gott. Für David war klar, ich gehöre dem allmächtigen Gott. Ich bin sein Kind. Er ist mein Gott. Er hat in allen Lebensbereichen das Sagen. Sein Wille geschehe. Ich gehorche ihm in allen Bereichen. Diese Unterordnung braucht unser Herr, sonst kann er uns nämlich nicht helfen. Bei David war das auch so. Als David sich in seinem Herrn gestärkt hatte, da war rein äußerlich alles noch wie vorher. Die 600 Männer waren immer noch zornig, Frauen und Kinder waren immer noch weg, alle Häuser waren niedergebrannt und ausgeraubt. Aber David hatte eine ungeheure Kraft in seinem Herzen. Er hatte Kraft und Zuversicht. Er hatte aufgehört zu weinen. Und er schaute nicht mehr auf die Not und die Probleme, sondern er schaute auf seinen Herrn, den allmächtigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Das machte einen großen Unterschied. Drittens, Orientierung und Wegweisung gibt es nur beim lebendigen Gott. 1. Samuel 30, Ende von Vers 6. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, und sprach zu Abiatar, dem Priester, Ahimelechs Sohn, bringe mir her den Leibrock. Und da Abiatar den Leibrock zu David gebracht hatte, fragte David den Herrn und sprach, soll ich in den Kriegsleuten nachjagen und werde ich sie ergreifen? Er sprach, also Gott sprach, jage ihnen nach, du wirst sie ergreifen und Rettung tun. Als David gestärkt aus der Gemeinschaft mit seinem Gott hervorgeht, da will er das tun, was der Herr von ihm haben will. Er will wissen, was der Wille des Herrn für ihn ist. David will grünes Licht von seinem Herrn haben. Er will sicher gehen, dass er das tut, was der Herr von ihm haben will. Es ist so wichtig, dass wir das auch tun. Fragen wir Gott, was er von uns haben will, mit der Bereitschaft, ihm ganz gehorsam zu sein. So viele Christen fragen Gott nicht, sondern sie tun, was sie wollen. Sie tun, was sie für richtig halten. Nicht selten leben sie in bewusstem Ungehorsam. Aber Gott kann sich nur denen offenbaren, die ihm gehorsam sein wollen, die bereit sind, seinen Willen zu tun. David wusste, dass es in den Krisen sehr darauf ankommt, das zu tun, was der Herr will. Keine faulen Kompromisse zu machen. Deshalb will David nur noch den Willen Gottes tun. Und er fragt den Herrn, soll ich den Kriegsleuten nachjagen und werde ich sie ergreifen? Und Gott sagte dem David, jage ihnen nach, du wirst sie ergreifen und Rettung tun. Gott sagt, es ist okay, jage den Amalekitern nach. Du wirst sie ergreifen und besiegen. Ich bin bei dir und helfe dir. David gibt uns hier ein wichtiges Beispiel für unser Leben. Wir fragen nicht alle möglichen Leute, alle möglichen Christen, nicht alle möglichen Ratgeber, mit denen können wir auch reden. Wir fragen zuerst unserem Herrn und wir hören auf unseren Gott, den allmächtigen Gott. Und es gibt eben keine Alternative dazu, dass du selber auf die Knie gehst und betest. Es gibt keine Alternative dazu, dass du selber Gottes Wort jeden Tag in die Hand nimmst und im Gebet auf deinen Herrn hörst. Es gibt keine Alternative dazu, dass wir Gott nach seinem Willen fragen und ihm bereit sind, gehorsam zu sein. Und als David weiß, dass er den Amalekitern nachjagen soll, da hält ihn nichts mehr. Wer weiß, was Gott von ihm haben will, der hat auch die Kraft, es umzusetzen und zu tun. Das macht der Herr, das schenkt der Herr und da führt der Herr. Mein vierter Punkt, unsere eigene Kraft reicht nicht aus. 1. Samuel 30, 9-10. Da zog David hin und die 600 Mann, die bei ihm waren. Und da sie kamen an den Bach Besor, blieben etliche stehen. David aber und die 400 Mann jagten nach, die 200 Mann aber, die stehen blieben, waren zu müde, über den Bach Besor zu gehen. David motiviert 600 Männer, alle 600 Männer, die er hatte, mit ihm zu ziehen und Frauen und Kinder zurückzuholen. Aber 200 blieben stehen, weil sie müde waren. 200 hatten keine Kraft mehr. Sie wollten nicht mehr mitmachen. Sie haben aufgegeben. Sie schauen auf sich und ihre eigene Kraft. Da haben wir immer verloren. Wir werden aus eigener Kraft, mit unseren eigenen Wegen, mit unseren eigenen Methoden, nichts für unseren Herrn erreichen und nichts mit unserem Herrn erleben. Wir müssen wissen, dass wir ohne Jesus nichts tun können. Uns muss klar sein, dass alle Kraft und Stärke von unserem Herrn kommen. Wir können unseren eigenen Weg gehen, wir können unsere eigenen Entscheidungen treffen, wir können auf uns selber schauen, aber wundern wir uns nicht, wenn wir im Chaos und im Unfrieden leben müssen, weil wir Gott nichts zutrauen und ihm nicht gehorsam sein wollen. Gott will uns gerne helfen, aber dazu müssen wir das tun, was unser Herr von uns haben will. Für David war Gott der Herr das Wichtigste. Für die 200 Männer, die am Bach Beser zurückgeblieben sind, war die Situation hoffnungslos. Sie waren müde. Sie waren nicht mehr bereit, sich im Herrn zu stärken. Eigene Stärke reicht nirgendwo hin. Wenn du in Not und Anfechtung bist, dann müssen wir zu unserem Herrn gehen. Jesaja 40, 29 bis 31. Dort steht: Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug. Habt ihr gehört? Genug den Unvermögenden. Die Knaben werden müde und matt, die Jünglinge fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wer gibt den Müden Kraft? Das macht unser Herr. Wie kriegen wir neue Kraft? Indem wir immer auf unseren Herrn schauen, mit seinen Möglichkeiten rechnen, alles von ihm erwarten. Nicht wir kämpfen, unser Herr kämpft. Nicht wir sind stark, Gott ist stark. Jesus sagt in Johannes 15, 4 bis 5, bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber, sie bleibt in einem Weinstock. Also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibet und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Der Schlüssel unserer Kraft, unserer Frucht und unserer Ausdauer ist Jesus allein. Wir Christen können ohne Jesus nichts erreichen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir täglich im Wort verbringen, täglich auf Knien zu unserem Herrn beten, ihn bitten, dass er uns hilft, dass er uns erfüllt, dass er uns verändert. Wir wollen immer ganz nahe bei Jesus bleiben. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Und dann hören wir zum Schluss, wie Gott dem David und den Männern geholfen hat, nachdem sie alles verloren hatten. Fünfter und letzter Punkt: Gottes Wege sind wunderbar. Ich lese 1. Samuel 30, 17 bis 19. Und David schlug sie von dem Morgen an bis an den Abend gegen den anderen Tag, dass ihrer keiner entrann, ohne 400 Jünglinge, die fielen auf die Kamele und flohen. Also errettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten, und seine zwei Weiber, und fehlte an keinem, weder klein noch groß, noch Söhne, noch Töchter, noch Raub, noch alles, was sie genommen hatten. David brachte es alles wieder. Erinnern wir uns noch an die Hoffnungslosigkeit am Anfang der Geschichte. Vers 4. Die Männer weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Sie hatten Frauen, Kinder, Hab und Gut verloren. Die Amalekiter hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. David hatte Angst, dass seine eigenen Leute ihn steinigten, weil er alle Frauen und Kinder schutzlos in Ziklag zurückgelassen hatte. Das war der Anfang des Wunders. Und was ist dann passiert? Vers 6. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und dann fragte David, was er tun sollte. Er war bereit, Gott gehorsam zu sein. Und Gott tat ein großes Wunder. Er machte aus einer Situation völliger Verzweiflung, völliger Hoffnungslosigkeit einen Sieg, den keiner für möglich gehalten hat. So ist unser Herr, auch in deinem Leben. Sprüche 3, 5 bis 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Habt ihr verstanden? Von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand, weil der so begrenzt ist, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Wer sich auf seinen Verstand verlässt, der ist verlassen. Wer glaubt, nur das tun zu müssen, was er für richtig oder für möglich hält, der erlebt nichts mit dem allmächtigen Gott. Wir müssen uns auf unseren Herrn verlassen, von ganzem Herzen, ohne Wenn und Aber. Wir dürfen nicht glauben, dass wir Gottes Hilfe erfahren, wenn wir ihm nur halb gehören. Er kann nicht damit leben, dass wir eigene Wege ohne ihn gehen wollen. Er will uns ganz. Er will in allen Bereichen, in allen Entscheidungen das Sagen haben. Und wisst ihr, was die Folge davon ist? So wird er dich recht führen. Das hat er doch versprochen. Gott wird dich recht führen und einen guten Weg mit dir gehen. Wenn wir unser ganzes Leben an ihm ausrichten, er wird dir Kraft schenken, er wird dir helfen. Noch ein Gedanke zum Schluss, 1. Samuel 30, haben wir gelesen. Also errettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten. Und dann steht hier, und fehlte an keinem, weder klein noch groß, noch Söhne, noch Töchter, noch Raub, noch alles, was sie genommen hatten. David brachte es alles wieder. So siegt unser Herr. Der Sieg, den Gott für David errungen hatte, war gewaltig. Er war perfekt. Es fehlte nichts. Gott macht keine halben Sachen in unserem Leben. Gottes Wege sind immer die besten. Gottes Wege sind besser als alles, was wir uns vorstellen können. Und wenn wir in große Not und Schwierigkeiten kommen, dann, was machen wir dann? Dann stärken wir uns in unserem Herrn, unserem Gott. Und dann halten wir uns an Gottes Wort fest, Römer 8, Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Fährlichkeit oder Schwert? Jesu Liebe ist uns sicher. dass Jesus uns liebt, steht felsenfest. Gott erzieht uns. Aber hinter allem steckt seine Liebe, seine Fürsorge, sein guter Plan für unser Leben. Und deshalb ruft Paulus aus in Römer 8, Vers 38 bis 39. Er sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Die Gedanken Gottes über deinem Leben sind immer Gedanken der Liebe und Gedanken des Friedens. Gott steht immer zu seinen Kindern, egal welche Niederlage du gerade eingesteckt hast, egal durch welche Katastrophe du gehst. Lassen wir uns vom Satan nicht einreden, dass Gott uns vergessen hat und uns im Stich lässt. Das tut unser Herr nicht. Das tut unser Vater niemals. Gott sagt zu seinem Volk Israel, das was auch für uns gilt, Jeremia 29, 11, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, nämlich Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Gottes Gedanken, ich finde es so wunderbar, Gottes Gedanken sind immer Liebe, immer Frieden und er wird uns ans Ziel bringen. Beurteilen wir doch unsere aktuelle Not nicht mit menschlichen Augen. Sehen wir sie mit göttlichen Augen. Auch wenn wir durch manche Not und Verzweiflung gehen, wir können uns immer auf unseren Herrn verlassen. Und wenn die Not kommt, dann machen wir das, was David gemacht hat. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Wie wunderbar. Das können nur wir Christen machen. Wisst ihr? Das kann sonst keiner. Er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Was für eine Kraft steht allen seinen Kindern zur Verfügung. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, du bist der Größte, Herr. Du bist das Beste, was wir jemals finden können. Du hast alle unsere Schuld vergeben. Mit deinem Blut alles weggewaschen. Vergib uns alle eigenen Wege. Alle vermeintlichen Abkürzungen und Sackgassen, die uns nichts gebracht haben, Herr. Wir wollen dir dienen. Wir wollen dir gehören, Herr. Wir wollen in deiner Nähe sein und bleiben, Herr. Vergib uns, dass wir das täglich nicht hinkriegen und hilf uns, dir den ersten Platz zu geben, dir treu zu sein. Und wir wissen, dass deine Kraft und Stärke jedes Problem unseres Lebens lösen kann. Wir bringen dir allen unseren Schutt, all unseren Schrott, all das, was wir nicht lösen können und danken dir, dass du alles in der Hand hast. Deine Liebe ist uns sicher. Deine Gegenwart, mit der rechnen wir jeden Augenblick. In Jesu Namen. Amen.